Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Talk Osteo, dem Podcast von Alexion rund um das Thema Hypophosphatasie. Mein Name ist Aaron Siedig, ich bin Medizinjournalistin und Podcasterin. Heute habe ich Herrn Dr. Martin Gehlen zu Gast. Er ist Chefarzt der Abteilung für Rheumatologie und Osteologie in der Reha-Klinik Fürstenhof in Bad Pyrmont und damit genau der richtige Gesprächspartner für das Thema unserer heutigen Folge: Hypophosphatasie in der Rehabilitation. Lassen Sie mich noch einige wichtige Informationen zur Hypophosphatasie zusammenfassen, bevor wir in das Gespräch einsteigen. Hypophosphatasie, abgekürzt HPP, ist eine erblich bedingte Systemerkrankung, die Menschen jeden Alters betreffen kann. Mädchen und Jungen, Frauen und Männer gleichermaßen. Da sie zu den sogenannten progredienten Erkrankungen zählt, also fortschreitend verläuft, kann sie die Lebensqualität der Betroffenen im Laufe der Zeit erheblich beeinträchtigen. Ursache der Erkrankung ist eine Genveränderung, die dazu führt, dass das Enzym alkalische Phosphatase, kurz AP, im Körper nur in unzureichender Menge aktiv ist. Dies kann eine mangelhafte Mineralisierung der Knochen mit Calcium und Phosphat bewirken und eine Vielzahl weiterer funktioneller Symptome hervorrufen, darunter Muskelschwäche, Muskel- und Knochenschmerzen, Fatigue oder frühzeitigen Zahnverlust. HPP ist nicht heilbar, aber sie ist behandelbar. Und da HPP nach wie vor eine unterdiagnostizierte Erkrankung ist, begegnet sie uns manchmal auch dort, wo man sie zunächst gar nicht vermutet. Zum Beispiel in der Rehabilitation. Wie Reha-Kliniken HPP-Patienten erkennen und unterstützen können und welche Maßnahmen dabei helfen, Schmerzen zu lindern und Lebensqualität zurückzugewinnen, darüber sprechen wir heute. Und damit begrüße ich Sie ganz herzlich, Herr Dr. Gehlen. Ich freue mich sehr auf unser Gespräch.
Ja, hallo und ich freue mich auch sehr auf das Gespräch.
Herr Dr. Gehlen, wie sieht denn der Alltag in einer Reha-Klinik aus? Welche Patienten und Krankheitsbilder begegnen Ihnen?
Ja, Sie hatten ja mich eben schon vorgestellt. Mein Schwerpunkt ist Rheumatologie und Osteologie. Und wenn man sich überlegt, was machen wir eigentlich in der Rehabilitation? Ein Schritt tiefer als die konkrete Behandlung der konkreten Erkrankung, dann ist es letztlich, dass wir versuchen, den Menschen, die bei uns sind, zu helfen, die Lebensqualität zu verbessern und im besten Fall sogar die Lebenserwartung zu verbessern. Und das bedeutet, dass wir in Reha-Kliniken uns niemals nur auf ein Symptom konzentrieren, sondern dass wir versuchen, ganzheitlich die Probleme eines Menschen zu verstehen. Und das heißt, also es geht natürlich, wenn wir über Rheuma und über Osteologie sprechen, dann geht es natürlich ganz viel ums Skelettsystem. Aber es geht eben auch um die seelische Situation, es geht auch um die berufliche Situation, es geht auch um Begleiterkrankungen. Und das müssen wir ganzheitlich verstehen und versuchen, Lösungen zu finden, die dieses übergeordnete Ziel, die Lebensqualität eines Menschen zu verbessern, unterstützen und die Menschen ein Stück weit in diesem Bereich weiterbringt.
Gehen wir mal etwas näher auf die Hypophosphatasie ein. Welche Besonderheiten gibt es denn bei der HPP in der Reha und mit welchen Symptomen kommen die Patienten zu Ihnen und wie können Sie hier die Betroffenen optimal unterstützen?
Wir sind ja ein osteologisches Schwerpunktzentrum, eine Klinik, die seit vielen Jahren bekannt ist für osteologische Kompetenz. Und auf der anderen Seite eben als rheumatologische Schwerpunktklinik, eine Klinik, die Menschen mit entzündlich-rheumatischen Erkrankungen, Rheumatoid Arthritis, aber auch nicht entzündlichen Erkrankungen, wie zum Beispiel der Fibromyalgie, behandelt. Daraus folgt, dass wir letztlich zwei Zugangswege haben. Der eine Zugangsweg ist der zufällig diagnostizierte. Wir haben einen Patienten da, der entweder mit einer vordiagnostizierten rheumatischen Erkrankung kommt, mit Skelettschmerzen, und wo wir im Rahmen des Routinelabors dann sehen, dass die alkalische Phosphatase erniedrigt ist und dann einen Diagnostikprozess in Gang bringen. Der zweite Zugangsweg ist der, dass Zentren, die einen besonderen Schwerpunkt haben, zum Beispiel in Hamburg das UKE oder in Göttingen die Schwerpunktpraxis von Frau Professor Siegelko oder in Würzburg, dass die gezielt Patienten zu uns schicken, damit die Dinge, die ich eben benannte, Lebensqualität verbessern, nicht nur auf der Ebene des Skelettsystems, sondern insgesamt was Dinge, die einen Menschen als Ganzes betreffen, damit die durchgeführt werden.
Jetzt haben Sie ja auch eingangs gesagt, eben, dass der ganzheitliche Ansatz sehr, sehr wichtig ist. Das haben Sie jetzt auch gerade nochmal betont. Mit welchen nicht-medikamentösen Maßnahmen können Sie denn die HPP-Patienten unterstützen? Und welche davon können beispielsweise auch ins ambulante Setting dann integriert werden?
Wir haben ja, wie bei anderen Erkrankungen, die wir behandeln, beim HPP eine Erkrankung, deren Beschwerdesymptomatik wir nicht vollends wegnehmen können. Eine Erkrankung, die chronisch ist, die einen Menschen ein Leben lang begleitet. Und insofern ist ein ganz besonderer Fokus auf der Begleitsituation, auf den Umgebungsbedingungen. Also das heißt, wenn ich die verminderte Aktivität der alkalischen Phosphatase nicht ohne weiteres verändern kann, muss ich versuchen, dass ich die Auswirkungen, die es auf den Menschen hat, der bei mir ist, irgendwo verbessere. Und dafür muss ich zunächst erstmal gucken, was sind denn eigentlich für Auswirkungen da? Was für Probleme sind da? Ist es eine Muskelschwäche? Ist es die Müdigkeit? Sind es Ganzkörperschmerzen? Sind es Insuffizienzfrakturen? All diese ganzen, dieser breite Blumenstrauß an Symptomen, der da ist. Und das müssen wir in der Reha, wenn wir das gezielt machen wollen, viel tiefer machen als einfach nur in Anführungsstrichen durch ein anamnestisches Gespräch. Wir müssen versuchen, durch klinische Tests herauszufinden, wie ist die Muskulatur. Wir nutzen da, um uns der Kraft zu nähern, im Grunde drei einfache Methoden. Wir nutzen den Chair Rising Test. Das sind im Grunde 5 Kniebeugen, wo man die Zeit zählt, wie lange braucht jemand, und das sehr gut mit Oberschenkelmuskulatur korreliert. Wir nutzen die Handkraftmessung und wir nutzen auch die Bioimpedanzmessung, indem wir durch einen Strom gucken, wie ist der Muskelanteil eines Menschen. Weil wir das gezielt behandeln können. Wir gucken, wie ist die Ausdauerleistung eines Menschen. Es bietet sich zum Beispiel bei uns der 6-Minuten-Gehtest an, oder wir haben Belastungs-EKG, wo wir ganz präzise dann benennen können, wie viel Watt kann ein Mensch treten. Und wir gucken uns die Koordination an, zum Beispiel bei der Hand, indem wir einen Feinmotorik-Test machen. Es gibt einen ganz einfachen Test, den wir regelmäßig machen, das ist der 20-Cent-Test. Das heißt, da werden Menschen gebeten, so schnell wie möglich 20 Ein-Cent-Stücke in einen Topf zu geben. Wir gucken uns die Psyche an, indem wir versuchen, durch einen Kurzfragebogen zu gucken, wo ist ein psychisches Problem, und dann durch eine weitere Evaluation in der Psychologie uns dem nähern. Und wir gucken uns die berufliche Situation an, ganz ähnlich, auch mit einem Anfangsfragebogen, einem Screening-Test und dann weiterführenden Maßnahmen.
Jetzt kommen die Patienten, also die HPP-Patienten, ja mit verschiedenen Symptomen wahrscheinlich zu Ihnen. Muskel- und Knochenschmerzen ist dann eine der vielen Manifestationen, die möglich sind bei HPP. Welche Maßnahmen helfen denn Ihrer Erfahrung nach spezifisch gegen die Schmerzen bei der HPP? Und wie verhelfen Sie den Patienten im Laufe der Reha dann zu einem Erfolgserlebnis?
Es ist tatsächlich so, eine spezifische Therapie gibt es sicherlich nicht. Es ist nicht so, dass wir jetzt ein Medikament einsetzen und danach wird vieles gut. Die Menschen haben ja oft Ganzkörperschmerzen, sind erschöpft, Fatigue ist ein Thema. Und das bedeutet, und da sind wir wieder bei dem gleichen Ansatz, den wir in der Reha verfolgen, wenn wir die Kernursache nicht mit einer einzelnen Maßnahme wegnehmen können, müssen wir versuchen, einen Menschen oder die Situation eines Menschen so zu verbessern, dass er den Beschwerden gegenüber robuster ist, dass er die Beschwerden besser aushalten kann, mit denen besser zurechtkommen kann. Und es ist klar, ein Mensch, der gut trainiert ist, der eine gute Kraft hat, eine gute Ausdauer, ist sehr viel widerstandsfähiger gegenüber Beschwerden, die durch eine Erkrankung kommen. Das ist im Grunde egal, ob es ein HPP ist, ob es eine rheumatoide Arthritis ist, eine Fibromyalgie ist oder eine Osteoporose ist. Er ist sehr viel widerstandsfähiger dagegen, wenn er leistungsfähiger ist. Ein Mensch, dessen Psyche angeschlagen ist, weil er durch die Erkrankung niedergeschlagen ist, weil vielleicht eine koinzidente Depression sich ausgebildet hat, ist sehr viel weniger widerstandsfähig gegen eine Erkrankung als ein Mensch, der widerstandsfähig von oder der eine stabile Psyche hat. Und da ist natürlich wichtig, frühzeitig diese Dinge zu identifizieren, weil auch Depressionen sind behandelbar. Ein Mensch, der beruflich ständig zu hören bekommt, das, was Sie da machen, ist nicht ausreichend, ist viel zu langsam, ist nicht gut, und damit niedergeschlagen ist, weil der Beruf nicht eine Freude ist, sondern eine Belastung, wird sehr viel weniger widerstandsfähig sein gegen Belastungen als ein Mensch, der zu hören bekommt, das, was Sie da machen, ist richtig spitze. Das ist richtig toll, was Sie da machen. Also müssen wir diese Dinge angehen und versuchen, dem Patienten bereits in der Reha eine Perspektive zu entwickeln. Tatsächlich, wie geschieht das? Das ist ja jetzt erstmal so ein theoretisches Konstrukt, was ich jetzt so benannt habe. Wir müssen den Menschen am Ende der 3 Wochen eine Perspektive geben oder einen Beleg geben, dass sie auf dem richtigen Weg sind. Und dieser Beleg ist nicht, Schmerzen werden weniger, weil in der Reha werden Schmerzen erstmal mehr. Wenn wir Muskeln angehen, verbessern, Menschen, die eine HPP haben und eine verspannte Muskulatur haben, dadurch Schmerzen haben, wenn wir die versuchen zu verbessern, die Muskulatur, werden die Schmerzen erstmal stärker. Also müssen wir den Fokus des Menschen auf die Leistungsfähigkeit legen. Wir müssen gucken, den 6-Minuten-Gehtest, den ich zu Anfang schon nannte, wie viel schafft er am Anfang, wie viel schafft er am Ende? Krafttest, wie den Chair-Rising-Test, wie viel schafft er am Anfang, wie viel schafft er am Ende? Und das wiederum man sieht als Patient dann, ich habe Erfolg. Es ist vielleicht noch nicht weniger mit den Schmerzen, mit meinen Einschränkungen, aber ich sehe bereits erste Erfolge und dann ist die Motivation da, wenn wir das gut darstellen, das Ganze weiterzuführen. Weil eine Reha wird nur dann, und da sind wir bei dem Stichwort Nachsorge schon fast, eine Reha wird nur dann sinnvoll sein, wenn das, was man hier in 3 Wochen gemacht hat, zu einer Lebensstiländerung führt. Und das Ganze dann langfristig, zum Beispiel durch strukturierte Programme, weitergeführt wird.
Jetzt ist mir im Zuge dessen noch eine Frage gekommen. Vielleicht haben Sie das auch schon schon zum Teil beantwortet. Aber wie häufig kommt es vor, dass Patienten jetzt beispielsweise mit einem komplizierten Bruch zu Ihnen in die Klinik kommen und noch gar nicht diagnostiziert worden sind? Wann denken Sie dann da dran oder ist das standardmäßig eigentlich gar nicht so sehr, sondern die kommen wirklich schon mit der Diagnose zu Ihnen? Wie sind da Ihre alltäglichen Erfahrungen?
Also tatsächlich sind die Patienten, die wir haben, rein zahlenmäßig sind die vordiagnostiziert oder die Insuffizienzbrüche haben, darum geht es ja, also dass ein Knochen, ein Unterschenkelknochen oder ein Vorfuß regelmäßig zum Teil immer wieder gebrochen ist, die sehen wir regelmäßig. Die sind, wenn eine HPP dahinter steckt, in den allermeisten Fällen schon vordiagnostiziert. Ich glaube, bei Menschen, die wo sowas ist, ist schon eine Awareness da. Man guckt da drauf und es wird nachgeguckt, zumal in jedem osteologischen Routinelabor, was wir bei jedem Osteoporose-Patienten oder jedem Patienten, wo überhaupt die Frage sich stellt, machen, ist auf die alkalische Phosphatase geguckt wird und damit das eigentlich sehr früh dann zumindest in sachkundigen Kreisen klar ist. Die großen Dunkelziffern, zum Teil von heterozygoten Verlaufsformen, von Tada-Formen, die etwas später erst wirklich manifest werden, das ist bei den Schmerzpatienten, die Leute, die unter dem Label Fibromyalgie kommen, aber auch, und da gibt es ja sehr schöne Arbeiten aus der Uni Bonn von Herrn Professor Schäfers und seinen Mitarbeitern, aber auch in dem klassischen Rheuma-Kollektiv, Leute, die eine rheumatoide Arthritis haben, die auch eindeutig haben als Kernerkrankung, die zusätzlich dann auch noch eine HPP haben. Und das heißt also, um auf die Frage nochmal zurückzukommen, die Insuffizienzfrakturen, die kriegen natürlich immer im Rahmen der Standardabklärung eine alkalische Phosphatase. Da wird gründlich geguckt. Da wird auch bei uns auch nichts durchgehen. Aber das ist nicht der Regelfall, wo wir was Neues finden. Haben die Diagnose schon, sondern eher die chronischen Schmerzpatienten, die Patienten mit einer entzündlich-rheumatischen Erkrankung, so dass man klar festhalten muss, Menschen, die ein Krankheitsbild Fibromyalgie, ein Krankheitsbild somatoforme Schmerzstörung, ein Krankheitsbild chronisches Schmerzsyndrom mit psychischen und physischen Faktoren beschrieben haben, sollten mindestens einmal in ihrem Leben auch eine alkalische Phosphatase bekommen, damit uns das Ganze nicht durchgeht.
Mhm. Spannend, ja. Jetzt habe ich noch eine letzte Frage, die sehr allgemein gehalten ist. Was möchten Sie denn zum Abschluss Ihren Kolleginnen und Kollegen noch für die tägliche Praxis mitgeben?
Also ich glaube, wichtig ist, einmal natürlich dran zu denken. Das war ja jetzt, zielte Ihre letzte Frage ja auch drauf. Also dass man das Krankheitsbild auf dem Schirm hat, dass man daran denkt und es auch versteht, dass Menschen, die unter diesem Krankheitsbild leiden, eine Ursache haben. Ein Mensch kann leichter mit Beschwerden umgehen, wenn klar ist, woher das Ganze kommt. Und das Zweite ist, und das ist, insofern ist mir das eine große Freude und eine große Ehre, in so einem Podcast über Rehabilitation sprechen zu können, dass das Thema Rehabilitation nicht vergessen wird. Die Rehabilitation ist bei den meisten der Patienten mit HPP, wenn wir jetzt mal nicht von der infantilen Form mit schwersten Skelettdeformitäten sprechen, sondern von der Vielzahl von Leuten mit leichteren Verlaufsformen, ist die Rehabilitation das entscheidende Therapeutikum, mit dem wir den Menschen helfen können. Es ist wichtig, dass da weiter Forschung betrieben wird, dass wir versuchen, da sind ja auch einige Dinge schon gemacht worden, auch diese Tests, die ich genannt habe, die sind ja schon, das sind wir nicht wir die Einzigen, die das so machen, sondern da sind ja gute Ideen, mit denen man guckt, wie kann man monitoren, wie ein Patient sich verbessern kann und damit auch mit der Erkrankung besser zurechtkommt. Das heißt, für die allermeisten Patienten geht es ja darum, wie schaffe ich es, mit einer chronischen Erkrankung umzugehen, zurechtzukommen? Und da ist Rehabilitation der entscheidende Weg.
Ja, und damit sind wir dann schon am Ende unserer heutigen Folge von Let's Talk Osteo angelangt. Also ich habe heute mitgenommen, dass es eben auch in den Reha-Kliniken wichtig ist, genauer hinzusehen, um gegebenenfalls HPP-Patienten zu identifizieren, die bislang übersehen wurden. Und ein genauer Blick auf den AP-Wert im Labor kann dabei ein entscheidender erster Schritt sein. Denn je früher HPP erkannt wird, desto gezielter und effektiver können Betroffene auch unterstützt werden, auch und gerade durch nicht-medikamentöse Maßnahmen in der Reha. Herr Dr. Gehlen, haben Sie vielen Dank für die wertvollen Einblicke in Ihren Alltag und den spannenden Austausch.
Ja, ich bedanke mich. Mir hat's auch Riesenspaß gemacht und ich könnte am liebsten noch eine halbe Stunde mit Ihnen weiterreden.
Ja, das wäre schön. Das machen wir dann vielleicht nochmal ein anderes Mal. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn Sie keine Folge von Let's Talk Osteo mehr verpassen wollen, abonnieren Sie doch gerne unseren Podcast. Ich freue mich, wenn Sie auch bei der nächsten Ausgabe wieder mit dabei sind und sage auf Wiederhören.